Ein herzliches Willkommen allen Zuschauern zu Hause an den Bildschirmen. Auch heute wollen wir wieder zusammen das Wort Gottes studieren. Das Wort Gottes. Für mich ist das Wort Gottes so ein Synonym für Kraft und für Leben. Und auch heute wollen wir schauen, was das Wort Gottes oder was Gott uns sagen möchte, damit wir Kraft und Leben haben können. Bevor wir aber anfangen, möchte ich gerne, dass wir zusammen beten und dass wir den Heiligen Geist dazu einladen. Himmlischer Vater, von Herzen wollen wir dir danken, dass du uns dieses Vorrecht geschenkt hast, Herr. Dass wir dein Wort öffnen dürfen, dass wir erfahren dürfen, was dein Wille für uns ist und dass wir diesen Weg auch gehen dürfen. Wir danken dir für die vielen Segnungen und Erfahrungen, die du für uns bereithältst, wenn wir, Herr, auf deinen Wegen wandeln. Und das wollen wir von Herzen tun. Auch jetzt bitten wir dich um deinen Heiligen Geist, dass dein Wort Fuß fasst, Herr, in unseren Herzen, dass es sich manifestiert in unserem Leben und dass es unsere größte Freude wird, dein Wort. Wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Ich möchte heute mit euch über ein Thema nachdenken. Der Titel lautet Der alles entscheidende Unterschied. In Johannes 17, Vers 3 finden wir den entsprechenden Schlüsseltext dazu aus der Schrift. Johannes 17, Vers 3. Und dort sagt uns die Schrift Folgendes. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ist es wichtig, etwas zu erkennen? Ist es wichtig, den Unterschied zu kennen? Oder ist das völlig egal? Nun, ich möchte uns da vielleicht mal mit zwei Beispielen so ein bisschen helfen. Stell dir vor, du befindest dich gerade im Urlaub, irgendwo im Ausland, im fernen Ausland, von mir aus in Asien, und du kennst weder Sprache noch die Schrift, du hast dein Auto gemietet und der Tagesausflug steht an. Du fährst los mit dem Auto und merkst plötzlich, Tank ist leer. Fährst an eine Tankstelle, schaust dich so ein bisschen um und dann irgendwann mal entscheidest du dich, okay, alles klar, ich muss den Diesel tanken. Tankst voll, fährst weiter. Auf einmal merkst du, nach 1-2 Kilometern, das Auto beginnt zu stottern. Was ist passiert? Tja, du hast aus Versehen Benzin getankt. Kann passieren. Du hast den Unterschied nicht gekannt. Du warst dir vielleicht nicht hundertprozentig sicher oder du warst dir vielleicht sogar sicher, aber du hast den Unterschied nicht gekannt. Du kanntest weder Sprache noch Schrift. Was ist der Schaden? Im schlimmsten Fall ein Motorschaden, im schlimmsten Fall muss ein neues Auto her. Das ist alles tragbar. Ein zweites Beispiel. Im April 2021, München. Ein Mann geht Bärlauch sammeln, kommt nach Hause, bringt den schönen Bärlauch und seine Frau bereitet ein Gericht zu. Sie essen beide. 2 oder 3 Tage später ist der Mann tot. Warum? Er hat den Unterschied nicht richtig gekannt. Es gibt Pflanzen, die sehen dem Bärlauch sehr ähnlich, unter anderem das Maiglöckchen. Und er hat aus Versehen giftige Pflanzen gesammelt und die wurden zubereitet und sie haben sie gegessen. Seine Frau hat es zwar überlebt, aber er nicht mehr. Ist es wichtig, den Unterschied zu kennen, etwas zu erkennen? Oder können wir sagen, ach, ist doch wurscht. Wir sehen, es gibt Beispiele im Leben, wo es immens wichtig ist. Wie in diesem Beispiel mit dem Mann aus München. Weil da kostet es dich alles. Es gibt auch Beispiele, wie das erste Beispiel. Ja, im schlimmsten Fall ist es halt ein Motorschaden. Ist reparabel. Jetzt meine Frage. Gibt es auf geistlicher Ebene auch einen Unterschied, der alles ausmacht am Ende. Den alles entscheidenden Unterschied, der mich am Ende auch alles kostet. Natürlich gibt es das. Woran denken wir da in erster Linie? Vielleicht, wenn wir so jetzt auf geistlicher Ebene denken, denken wir so an, ja, die Lehren. Da gibt es ja noch Babylon, die Bibel spricht von Babylon. Gott warnt vor Babylon, weil Babylon voller Irrlehren ist. Babylon hat viele Kulte, die überhaupt nichts mit der Bibel zu tun haben. Heidnische Kulte, okkulte Kulte, Spiritismus und so weiter. Und das sind falsche Lehren. Und wenn ich da den Unterschied nicht kenne und auf dem falschen Gleis unterwegs bin, am Ende wartet das Verderben, das sagt die Bibel. Nun ja, das ist richtig. Aber wir wollen gar nicht so weit weg. Wir wollen gar nicht nach Babylon, sondern wir kommen in unsere eigenen Reihen zu uns, unsere Gemeinden, da wo wir sitzen, und stellen uns die Frage, gibt es auch auf geistlicher Ebene in meinem Leben, in meiner Gemeinde, etwas, was so elementar wichtig ist, dass ich es kennen muss, dass ich den Unterschied verstehen muss? Da ist ansonsten alles, nämlich mein ewiges Leben, kosten wird. Nehmen wir mal den Jakob. Könnte man sagen, dass Jakob in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist? Nun ja, wenn wir bedenken, sein Vater war Isaac. Also wenn Jakob nicht in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist, wer dann? Natürlich ist Jakob in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Jetzt die nächste Frage. Kannte Jakob Gott? Und hier kommen wir zu einer entscheidenden Frage. Aufs Erste würden wir wahrscheinlich alle sagen, ja natürlich, Jakob kannte Gott. Ja, Vorsicht. Richtig, Jakob kannte Gott. Kannte er ihn von Anfang an? Und das ist der entscheidende Unterschied. Am Anfang, wir wissen, Jakob selbst bedeutet Betrüger. Jakob war ein Betrüger. Jakob hatte zusammen mit seiner Mutter, hatten sie einen Plan gehabt, wie sie seinen Bruder um das Erstgeburtsrecht betrügen. Und Jakob musste daraufhin fliehen, aufgrund dieser Sache. Und er floh und war jahrzehntelang weg. Jakob entschied sich dann, zurückzukehren, eines Tages. Und auf dieser Reise, auf der Rückkehr, gab es eine Begegnung am Jabbok. Ich denke, wir kennen alle diese Begegnung, wo er mit Gott bzw. dem Engel kämpft. Was ist dort passiert? Am Schluss ruft und ringt Jakob mit dem Engel und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob in Todesangst vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau, der mit einer Schar von Hunderten, ich meine 400 Leuten, ihm entgegenzieht. Und er weiß nicht mehr ein und aus. Und er kämpft mit Gott. Und macht eine tiefe Erfahrung. Er lässt Gott nicht los, bis Gott ihn segnet. Ihr Lieben, an diesem Punkt beginnt sich in Jakobs Leben etwas Kolossales zu wenden. Ab diesem Punkt lernt Jakob Gott wirklich kennen. Davor kannte Jakob viel über Gott, durch den Haushalt, in dem er lebte. Er lebte in einem gläubigen Haushalt, wie ich schon sagte, Isaac, sein Vater. Aber danach, was hier geschehen ist oder geschah am Jabbok, hat sein Leben aus geistlicher Perspektive gänzlich verändert. Und wir wissen auch, er bekam einen neuen Namen. Sein Name war nicht mehr Betrüger, sein Name war Israel, der Überwinder, weil er überwunden hatte. Also Jakob. Eine Zeit lang, eine Periode, kannte er vieles über Gott, aber er kannte Gott nicht. Danach lernte er Gott kennen, ab dem Jabbok, mit dieser tiefen Erfahrung. Gehen wir zu Saulus. Kannte Saulus Gott? Ich meine, der Saulus, den wir später als Paulus kennen. Natürlich kannte er Gott nicht, denn hätte er Gott gekannt, hätte er die Männer und Frauen Gottes nicht verfolgt, ins Gefängnis geworfen und hätte sie nicht töten lassen. Aber Paulus oder beziehungsweise Saulus war ein Top-Theologe. Er war einer der bestausgebildetsten Theologen der damaligen Zeit. Er hatte die besten theologischen Lehrer. Der kannte die Schrift in- und auswendig. Der kannte jeden Vers. Der kannte sie in sämtlich existierenden Sprachen damals. Er konnte sie rückwärts, vorwärts zitieren in allen möglichen Varianten. Er war ein Top-Theologe. Kannte er Jesus? kannte er Gott? Nein, er kannte Gott nicht. Denn hätte er Gott gekannt, hätte er das nicht getan, was er getan hat. Nächste Frage. Gab es einen Zeitpunkt, von dem wir sagen können, ja, Saulus, / Paulus kannte Gott? Aber natürlich, auch er hat eine Begegnung mit Gott, so ähnlich wie Jakob unterwegs. Als Paulus unterwegs ist nach Damaskus, um wieder sein Werk zu verrichten, nämlich die, die Gott wirklich kennen, auszulöschen. Und dort begegnet ihm Gott. Und Jesus spricht zu ihm. Saul, Saul, warum verfolgst du meine Gemeinde? Und hier, in dieser Begegnung, passiert etwas sehr Ähnliches wie bei Jakob, damals mit der Begegnung mit Gott. Nämlich sein Leben wandelt sich um 180 Grad. Paulus lernt Gott kennen. Wodurch? Durch die Begegnung, durch diese persönliche Erfahrung, die er mit Gott hat, genauso wie auch Jakob, die Begegnung und die persönliche Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat. Und wir sehen bei beiden, beide kannten eine Zeit lang sehr viel über Gott. Sie kannten wirklich viel über Gott. Und Paulus war sogar ein Top-Theologe. Und Jakob war mit Sicherheit auch sehr, sehr umfangreich, in seinem Wissen sehr umfangreich, weil sein Vater schließlich ein Mann Gottes war. Und doch kannten sie beide Gott nicht. Sie kannten nur etwas über Gott. Bis der Zeitpunkt kam, an dem sie Gott kennengelernt hatten. Ellen White schreibt im Bilder vom Reich Gottes Seite 87 Folgendes. In seinem hohepriesterlichen Gebet hat Jesus der Welt etwas mitgeteilt, was sich uns in Herz und Sinn einprägen sollte. Das ist aber das ewige Leben, so sagte er, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Diese Erkenntnis ist wahre Bildung. Sie schenkt uns geistliche Kraft. Und wenn wir Gott und Jesus Christus, den er gesandt hat, aus Erfahrung kennen, werden wir wieder zum Ebenbild Gottes werden. Wow. Also was sagt Ellen White hier? Wenn wir Gott und Jesus wie kennen, wann werden wir wieder zum Ebenbild Gottes werden? Wenn wir ihn aus Erfahrung kennen. Das heißt, was brauchen wir? Reicht es, wenn ich sage, ich habe die Bibel 35 Mal gelesen, in 4 Sprachen, und ich kann ganze Teile auswendig. Ich kann mich mit den besten Theologen der Welt messen. Ich kenne alles. Ist schön. Es ist schön, wenn du das sagen kannst, dass du die Bibel 35 Mal gelesen hast, dass du sie wirklich gut kennst. Aber ihr Lieben, das ist kein Garant dafür, dass du Gott kennst. Es ist wichtig, dass wir die Bibel kennen, um Gott kennenzulernen. Denn schließlich offenbart sich Gott durch sein Wort. Und da drin steht, was sein Wille für uns ist. Aber nur in der Theorie zu bleiben, und nicht in die Praxis überzugehen, Gott aus Erfahrung kennenzulernen, nur in der Theorie zu bleiben, wird ein fatales Ende für mich haben. Worum geht es in der Essenz des Glaubens? Es geht darum, Gott von Herzen zu kennen. Wo stehen wir heute? Kennst du etwas über Gott oder kennst du Gott? Und das ist ein eklatanter Unterschied. Im Buch Das Gebet, Seite 18, ergänzt es Ellen White und sie vertieft diesen Gedanken noch einmal und sagt Folgendes. Wir brauchen eine tiefe persönliche Erfahrung, die unser Herz und unsere Seele durchdringt. Dann können wir sagen, was Gott tut und auf welche Weise er wirkt. Wir brauchen eine lebendige Erfahrung mit göttlichen Dingen und wir sind nicht sicher, solange wir sie nicht besitzen. Interessant. Was sagt Ellen White hier? Sie unterstreicht das, was sie vorher gesagt hatte, nur vertieft sie es noch einmal. Wir brauchen eine tiefe persönliche Erfahrung, die unser Herz und unsere Seele durchdringt. Und dann erst können wir sagen, was Gott tut und auf welche Weise er wirkt. Warum können wir das dann erst sagen? Weil wir Gott persönlich kennengelernt haben. Weil wir wissen, wie Gott handelt, wie Gott reagiert, wie Gott aktioniert. Wir brauchen eine lebendige Erfahrung mit göttlichen Dingen Und hier sagt sie etwas ganz Elementares am Schluss. Und wir sind nicht sicher, solange wir diese nicht besitzen. Wie kannst du Gott kennenlernen? Ganz einfach. Verbringe Zeit mit Gott. Und Zeit bedeutet nicht, dass ich vielleicht morgens 5 Minuten und abends 5 Minuten im Gebet verbringe mit Gott. Zeit mit Gott ist das Kostbarste, was wir haben. Zeit mit Gott wird unseren Charakter, unser ganzes Wesen in einer Art und Weise formen, wie wir uns nie vorgestellt hätten, dass so etwas je möglich ist, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Und wenn du Zeit mit Gott verbringst und Gott in deinen Alltag einlädst, jede Sekunde deines Lebens, ihn integrierst in deinen Alltag, in jede Entscheidung deines Lebens, nicht nur die großen Entscheidungen. Oft gehen wir her und sagen, oh Herr, nächste Woche steht eine große Sache an dich, bitte dich, schenk mir Weisheit, wie soll ich mich entscheiden, soll ich nach links, soll ich nach rechts? Das ist gut, aber es ist noch viel besser, wenn du ihn in jede einzelne Entscheidung deines Lebens, auch heute allein schon, wenn du die Tür verlässt und rausgehst, ihn mit einbeziehst in jeden Schritt, den du tust. So wirst du Gott kennenlernen. Er wird sich in deinem Leben offenbaren, im Alltag und nicht nur in den großen Dingen, wo du der Meinung bist, jetzt brauche ich Gott ganz besonders. Ja, wir brauchen ihn jede Sekunde ganz besonders. Ein Beispiel, ein Vater mit seinem Kind, sie gehen auf den Spielplatz. Und das Kind klettert hoch auf dem Spielplatz, der Vater steht unten und das Kind möchte springen, der Vater breitet seine Arme aus. Der Vater sagt, spring, was wird das Kind tun? Ja, selbstverständlich, es springt. Warum? Ganz einfach, weil es den Vater kennt. Zweite Szene, das Kind klettert wieder hoch, jetzt einen halben Meter höher wie vorher. Der Vater guckt nach oben und sagt, spring, was wird das Kind tun? Es wird springen. Und warum? Genau, weil es den Vater kennt und ihm vertraut. Weil es Erfahrungen mit dem Vater hat, weil es den Vater ganz lieb hat und weil es sozusagen eins mit dem Vater ist, denn es ist vom Vater. Szene 3. Das Kind klettert wieder hoch und als es springen will, sieht es, da unten wartet gar nicht der Vater. Der Vater ist immer eben kurz weggegangen. Da ist ein fremder Mann, der weitet seine Arme aus und sagt, spring. Was wird das Kind tun? Natürlich, es wird nicht springen. Warum? Es ist eine beachtliche Höhe und wer ist das? Noch nie gesehen, kenne ich nicht, vertraue ich nicht, mache ich nicht. Eine normale, gesunde Reaktion des Kindes. Warum sollte es auch jemandem vertrauen, den es im Leben noch nie gesehen hat? Wie komme ich, geistlich gesehen, an diesen Punkt, dass ich, egal aus welcher Höhe, ich immer bereit bin, zu springen in die Arme meines Vaters, meines himmlischen Vaters, wenn er zu mir sagt, spring. Wie komme ich dahin? Ellen White rät uns, Glauben zu üben, täglich. Das heißt, das, was du gebetet hast im Glauben, erwarte, dass du es bekommst. Übe diesen Glauben. Geh vorwärts. Fang nicht an zu zweifeln. Lass jegliche Angst, alles, was dir im Weg steht, alles, was zwischen dir und Gott steht, räume es weg und vertraue ihm von ganzem Herzen 100%. Wisst ihr was? 99,9% zu vertrauen ist schon eine wahre Leistung. Also das ist schon wirklich Hochachtung. Wer es schafft, Gott zu 99,9% zu vertrauen, das ist beachtlich. Aber es ist wertlos. Es ist nutzlos. Du kannst es wegschmeißen. Wenn du Gott nicht ganz vertraust und im Hinblick auf die Endzeit, auf die wir jetzt zusteuern mit großer Geschwindigkeit, in der wir schon sind, aber die finale Phase tut sich jetzt vor unseren Augen auf, im Hinblick auf diese finale Phase der Endzeit, sagt uns die Schrift, werden die, die Gott kennen, aus ihrem Glauben leben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und aus meinem Glauben heraus zu leben, bedeutet, ich vertraue Gott 100% und nicht ein Tüpfelchen weniger. Denn wo etwas Zweifel drin ist, damit arbeitet der Teufel, mit Zweifel. Warum sind 99,9% so gefährlich? Das ist ganz einfach. Stell dir vor, du hast einen Eimer mit weißer Farbe. Das ist 100% weiße Farbe. Und jetzt kommt 0,1%. Ich tue einen Tropfen rote Farbe rein und vermische es. Ist dieser Eimer noch so schön weiß wie vorher? Nein, ist er nicht mehr. Das ist das Problem. Der Zweifel verdirbt. Oder ein Tropfen Gift in ein Liter Wasser. Das Wasser ist rein. Das schmeckt gut. Ein Tropfen Gift, es reicht. Und es verdirbt das ganze Wasser. Darum ist es wichtig, wenn wir Gott vertrauen, 100%. 50, 60, 70, 80, 90, 99,9 sind zu wenig. Übe den Glauben jeden Tag. Beziehe Gott mit ein in deinen Alltag. Und lerne ihn kennen, so wie das Kind ihren Vater und wie das Kind aus jeder Höhe in die Arme des Vaters springt, ohne zu zweifeln, ohne Angst zu haben, weil es weiß und es den Vater kennt. Und das ist das Geheimnis, ihr Lieben. Den Vater oder Gott zu kennen und nur etwas über Gott zu kennen, sind zwei immens gewaltige Unterschiede. Und wenn ich nur etwas über Gott kenne, ist das ein fataler Fehler, der mich am Ende das Leben kosten wird. Was ist eine Durststrecke? Wir haben alle schon mal von der berühmten Durststrecke gehört. Ich denke, dass uns das bekannt ist. Das ist eine Durststrecke, nennen wir eine Zeit der Einschränkungen oder eine Zeit der Entbehrungen, eine gewisse Zeit, wo es einfach schwerer ist für den Menschen. Und dieser Begriff kommt aus dem Nahen Osten, da wo die Kamele unterwegs sind, wo viele Nomaden, wo auch sonst Karawanen, Kolonnen mit Kamelen unterwegs sind durch die Wüsten. Und was war das Geheimnis bei den Kamelen? Warum haben die Nomaden immer Kamele mitgenommen und keine Esel und Pferde durch die heißen Wüsten? Ganz einfach, die Pferde hätten ja auch viel ziehen und schleppen können und tragen. Aber der Unterschied zwischen einem Pferd oder einem Esel und einem Kamel ist der. Das Kamel kann bis zu 200 Liter auf einmal trinken und kann dann durch heiße Wüsten bis zu 4 Wochen laufen. 3 bis 4 Wochen ist ganz normal, ohne einen Schluck zu trinken. Interessant. Das bedeutet, du kannst die Kamele vorher tränken und dann geht's los. Eine Riesenstrecke, eine Durststrecke. Der Mensch könnte das nie aushalten. Deswegen, die Menschen nahmen sich immer Essen und Trinken mit. Aber für die Kamele musste man nicht Hunderte und Tonnen an Liter Wasser mitschleppen für die Wochen, wo man unterwegs war, weil man wusste, das Kamel hat ausgesorgt und wird bis ans Ziel kommen. Es braucht nichts mehr zu trinken. Und auf dieser Durststrecke, beziehungsweise die Frage, die ich uns jetzt stellen möchte, auf geistlicher Ebene, für jeden Nachfolger Jesu, was ist da eine der größten Durststrecken? Was ist eine der größten Durststrecken auf geistlicher Ebene? Nun, ich möchte kurz darauf eingehen. Es ist die Strecke zwischen deinem Gebet und der Antwort Gottes. Und dazwischen befindet sich eine Strecke. Ja, die Strecke ist mühsam. Es ist nicht einfach, wenn du betest und Gott antwortet nicht. Wie viele Menschen Christen haben schon ihren Glauben an den Nagel gehangen mit dem Argument, und ich habe es selbst persönlich nicht nur einmal gehört, mit dem Argument, ich habe schon so oft gebetet, aber Gott hat nicht geantwortet. Es ist eine schwere Strecke. Es ist heiß, es ist mühsam, es ist zermürbend manchmal, weil du nicht weißt, wie, wann wird Gott antworten. Aber ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich uns ermutigen. Das Geheimnis der Überwindung dieser Brücke zwischen Gebet und Antwort. Übrigens, dazwischen, ja, ist ja diese Brücke, über die du gehst. Und die Brücke hat einen Namen. Wie heißt diese Brücke? Natürlich, sie heißt Glaube. Wir gehen über die Brücke des Glaubens bis zum Ziel, denn wir wissen, dass das, worum wir gebeten haben, auch Gott tun wird, weil wir es glauben, weil wir Gott vertrauen, weil wir Gott kennen. Wenn ich aber nur etwas über Gott kenne, nicht Gott kenne, dann habe ich kein Vertrauen, kein Glauben. Und dann heißt die Brücke Zweifel. Und das ist ein immenser Unterschied. Und wenn meine Brücke Zweifel heißt, dann wird sie irgendwann mal einstürzen, weil sie auf dem Fundament des Zweifels gebaut ist. Und Zweifel besteht aus nichts. Zweifel ist negativ. Zweifel zermürbt meine Seele. Aber ihr Lieben, es ist immens wichtig, damit ich auf dieser Brücke gehen kann und bis zum Ziel komme, dass ich Gott kenne. Wenn ich Gott kenne, setzt das voraus, dass ich ihm vertraue und ihm glaube. Weil durch Vertrauen und Glauben habe ich Gott kennengelernt. Das ist der Weg, um Gott kennenzulernen. Gib ihm alles hin von ganzem Herzen. Mach dir keine Sorgen. Ja, es ist manchmal eine Zeit, wo wir uns die Frage stellen, Herr, bist du noch da? Ich habe gebetet, ich habe gerungen im Gebet. Ich habe keine Antwort. Ich weiß nicht, was wirst du tun, wann, wie, ich weiß gar nichts. Und es ist ein so wichtiges, dringendes Anliegen. Ja, wir kennen das alle, wir haben das alle schon gehabt. Aber an dieser Stelle möchte ich dich ermutigen. Das Volk Israel. Es marschiert aus Ägypten heraus, unter Mose und Aaron. Und sie kommen zum Roten Meer. Das Rote Meer ist eine Sperre vor ihnen. Da geht es nicht mehr weiter. Hinter ihnen kommen die Ägypter. Und die Ägypter sind wild und fest entschlossen, sie wieder zurückzuholen nach Ägypten. So nicht. Tja, jetzt sehen die Israeliten, was dort geschieht. Sie sehen die Ägypter hinter sich. Und was tun sie? Natürlich, das, was sie in der Wüste immer und immer und immer wieder getan haben und damit ihren Unglauben demonstriert haben, sie klagen Mose an. Mose, warum hast du uns hierher geführt? Hättest du uns nicht in Ägypten lassen können? Sollen wir jetzt hier vor dem Roten Meer sterben, jetzt draufgehen? Die kommen jetzt, gleich haben sie uns, schau, nur noch ein paar Schritte. Unglaube, Murren, Zweifel. Zweifel vergiftet dein Glauben. Zu viel Zweifel tötet ihn. Was passiert, als sie dann soweit sind? Mose spricht zu ihnen und sagt, der Herr, 2. Mose 14, Vers 14, der Herr wird für euch kämpfen. Ihr sollt still sein. Denk immer daran, auf dieser Durststrecke. Wenn du verzweifelt bist, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, wenn du Gott schon angefleht und gerungen hast im Gebet, denk immer daran, wenn du im Vertrauen auf Gott bleibst, dass er dir zur rechten Zeit die rechte Antwort geben wird. Wenn du daran glaubst, dann halt dich fest an dieser Verheißung. Der Herr wird auch für dich kämpfen. Du bleibst still und vertraue. Wir haben etwas Ähnliches, was Jeremia in Klagelieder 3, Vers 26 sagt. Und dort sagt Jeremia, gut ist's, schweigend auf die Rettung des Herrn zu warten. Hier haben wir zwei interessante Parallelen. Einmal in 2. Mose 14, 14, der Herr wird für euch streiten, ihr sollt still sein. Und Jeremia in Klageliedern, gut ist's, schweigend oder still auf die Hilfe des Herrn zu warten, auf die Rettung des Herrn. Was bedeutet dieses still? Was heißt jetzt still und schweigend? Bedeutet das, in meinem Leben muss ich nichts mehr tun. Ich kann mich jederzeit immer hinsetzen, Gott wird alles machen, kein Problem. Nein, das ist nicht das, was die Bibel damit zum Ausdruck bringen will, sondern es ist ein Synonym für Vertrauen. Sei still, halt die Füße still, vertraue Gott. Er wird für dich kämpfen und er wird deinen Kampf zum Sieg hinausführen. Und für diese Zeit, in der du dich auf dieser Durststrecke befindest, in dem du schreist, in dem du in deiner Not vielleicht nicht mehr weiter weißt, möchte ich dich daran erinnern, auch als die Israeliten nicht mehr weiter wussten. Und für sie war es klar, es ist vorbei. Die Ägypter stehen hinter uns, sie haben uns. Was ist passiert? Gott hat eingegriffen. Der Herr wird für dich kämpfen. Vertrau ihm. Halt die Füße still. Reiß das, was du ihm im Gebet, im Vertrauen übergeben hast, nicht wieder zurück. Nach dem Motto, ich muss mich selber darum kümmern, der Herr hat mich vergessen oder der Herr will nicht oder. Lass es im Vertrauen auf Gott in seinen Händen. Er wird für dich kämpfen und er wird es zum Sieg hinausführen. Das Geheimnis ist, Gott zu vertrauen und seinem Wort zu glauben. Und so, ihr Lieben, lernen wir Gott in der Praxis kennen. So nur können wir Erfahrungen machen und Segnungen empfangen, die Gott für uns bereithält, die er sonst nie hätte bereitgehalten und nie hätten wir davon erfahren, wenn wir Gott nicht vertraut hätten und ihm und seinem Wort nicht geglaubt hätten. Gib es Gott und lass es bei Gott. Gott zu kennen ist etwas ganz anderes, als etwas über Gott zu kennen. Ja, da draußen gibt es viele, viele, viele Menschen, viele Christen, Milliarden, um nicht zu sagen, die vieles über Gott kennen. Aber wo sind die, die Gott wirklich kennen? Die, wenn Gott aufsteht und sagt, Gideon mit 300 Mann nur gegen die Midianiter, die sagen, ja, Herr, ich vertraue deinem Wort. Die, wenn Gott zu ihnen kommt und sagt, lauf 7-mal um die Mauer von Jericho herum. Die nicht anfangen zu diskutieren und zu debattieren und zu argumentieren und sagen, was macht das für einen Sinn 7-mal? Und was macht das für einen Sinn, dass wir als Volk herumlaufen, als mit Frauen und Kindern und wir haben keine Waffen und dahinter den Mauern ist die größte Armee der damaligen Welt, es ist ja gigantisch, die Kananiter, die warten nur auf uns, uns niederzuschlachten und und ein Gemetzel zu machen. Ja, du hast 1000 Argumente. Du hast 1000 Argumente, weil sie sind rational. Dein Verstand sagt dir, menschlich gesehen, was will ich da? Und dann 7-mal auch noch. Warum 7-mal? Was hat das für einen Sinn? Es ist nicht unsere Aufgabe. Und es war sie noch nie und es wird sie auch nie sein, Gott zu hinterfragen. Unsere Aufgabe ist es, dem Wort zu glauben. Denn die Segnungen, die du hier siehst in der Heiligen Schrift, die sich wie ein roter Faden hindurchziehen von A bis Z, vom ersten bis zum letzten Buch in der Offenbarung, die ganzen Segnungen der Männer und Frauen, die Gott vertraut und geglaubt haben, sind woraus entstanden, woraus resultieren sie? Aus ihrem Glauben an Gottes Wort. Sie haben getan, was Gott gesagt hat und daraus resultiert Segen. Gehorsam im Glauben ist gleich Segen. Gott zu kennen bewirkt auch noch andere Dinge, schöne Dinge. Dein Charakter wird geformt. Wenn du Gott kennst und ihm von Herzen vertraust, dich ihm jeden Tag anvertraust, dann wird er, egal was mit deinem Leben los ist, er wird in einer Art und Weise an dir arbeiten, dein Wesen und dein Charakter immer edler und immer edler und immer edler machen und dich immer näher zu ihm hinziehen, dass du nur noch staunen wirst. Das erinnert mich so an eine Begebenheit, die Richard Wurmbrand erlebt hat. Ich weiß nicht, Richard Wurmbrand ist vielleicht einigen von euch ein Begriff, alle, die ihn noch nicht kennen, ist ein Pastor gewesen, der in Rumänien gelebt hat, ist ungefähr 90 Jahre alt geworden. Das ist nicht lange, ich glaube im Jahr 2001, 2002 ist er dann gestorben, etwas über 90 Jahre alt. Und er hat gekämpft für die Glaubensfreiheit in Rumänien, für die, ich glaube, Märtyrerkirche hieß sie. Für das hat er sich eingesetzt, denn im Kommunismus, und das war nicht nur in Rumänien so, das war sicherlich in den anderen kommunistischen Ländern im Ostblock ähnlich oder noch schlimmer zum Teil, war es nicht so einfach. Es gab einen Staatsglauben, der orthodoxe Glaube, und der wurde akzeptiert vom Staat. Alles andere war nicht so gern gesehen. Ja, und dieser Richard Wurmbrand, er kämpfte. Er kämpfte für die Wahrheit, er kämpfte für das Wort Gottes, er liebte Gott von Herzen. Und er erzählt, er hatte eines Tages, es war Weihnachten, und er erzählt, es war sein schönstes Weihnachten, das er je hatte. Und wir müssen wissen, Richard Wurmbrand befand sich 14 Jahre lang in Rumänien im Gefängnis aufgrund seines Glaubens, weil er nichts anderes tat, als das Wort Gottes unter die Leute zu bringen. Und er befand sich im Gefängnis und es war Weihnachten. Und in dieser Gefängniszelle, er war noch relativ jung, sagt er, und in dieser Gefängniszelle war waren noch mal ein paar andere, auch wegen ihres Glaubens, die wurden alle zusammengesteckt. Und darunter eben auch ein Pastor. Und was passierte dort? Die Kommunisten kamen regelmäßig rein in die Zellen und schlugen die Leute einfach. Es waren miserable Zustände. Er sagte, es ging ihm selber so schlecht, aber den anderen ging es teilweise noch schlechter. Er sagte, er war so schwach, er konnte nicht einmal eine Tasse Wasser, ohne es zu verschütten, an seinen Mund führen. So schlecht ging es ihm. Er hatte Tuberkulose, er hatte Schmerzen im Kreuz, er hatte überall. Was er alles aufgezählt hat, habe ich schon 90% wieder vergessen. Es ging ihm schlecht. Und da war dieser Pastor, dem ging es auch schlecht gesundheitlich, weil sie bekamen zum Teil nur ein kleines Stück Brot und ein Glas Wasser am Tag, mehr nicht. Was machten die Kommunisten? Sie kamen rein, kam immer wieder einer rein, so ein schön in seiner Uniform angezogen, mit seinem Stock in der Hand, und schlug die Leute. Und er schlug sie einfach. Das machten sie manchmal mehrmals am Tag. Und diese Leute, die Kommunisten, schlugen die Gefangenen so sehr, dass sie oft an den Folgen dieser Schläge verstarben. Und so, auch bei Richard Wurmbrand, er bekam auch Schläge. Auch der Pastor, der mit ihm war, wurde viel geschlagen, dem ging es sehr schlecht. Und derjenige, der ihn immer schlug, der immer reinkam und sie alle dort drin schlug, kam eines Tages wieder rein, die Tür geht auf und er kommt rein, aber ganz anders. Nicht mehr in Uniform mit dem Schlagstock und sonst was alles er in der Hand noch hatte. Er kam selbst als Gefangener dort rein. Er wurde reingeschubst, Tür zu, abgesperrt. Tja, erstmal Stille. Stille. Niemand sagte ein Wort. Bis dann dieser junge Kommunist ihnen sagte, warum er drin ist. Und es war früher, zu den Zeiten war es natürlich üblich, ja? Satan, der liebt es ja, alles zu zerstören, alles. Ja, das ist sein Hobby, das ist seine Berufung, alles zu zerstören, alles, was menschlich ist. Ja? Und so verrieten sich natürlich Kommunisten auch gegenseitig. Und wenn irgendwas rauskam, dass einer irgendwas gemacht hatte, dann kam der auch ins Gefängnis. Wenn man irgendwie Wind davon bekommen hatte, dass er vielleicht Dinge getan hatte, die im damaligen System nicht gern gesehen waren oder nicht erlaubt waren. Und so wurde auch dieser junge Kommunist verraten von irgendeinem anderen und wurde ins Gefängnis geschmissen. Jetzt sitzt er da, er, der die um ihn herum sitzen, Tage, Wochen und Monate lang jeden Tag geschlagen hat, sitzt jetzt mitten unter ihnen als Mitgenosse. Was tust du da? Was tust du da als jemand, der jeden Tag so viele Schläge bekommen hat von ihm, dass es jeden Tag hätte aus sein können mit dir, auf Leben und Tod. Und jetzt sitzt dieser neben dir. Der Junge hatte ein bisschen Angst. Er weinte. Und seine Lippen zitterten, wenn er ein Wort sprechen wollte. Und dann sagte er zu diesem Pastor, den er auch immer so geschlagen hatte, Pastor, sagte er. Die Kommunisten werden jetzt reinkommen und werden uns weiterschlagen, mich auch. Und ich habe viel Unrecht getan. Ich habe viel Unrecht getan. Und ich möchte nicht in die Hölle kommen. Gibt es denn Vergebung? Kannst du für mich ein Gebet der Vergebung sprechen, dass Gott mir vergibt? Ich möchte nicht in die Hölle kommen. Der Pastor versuchte aufzustehen, aber er konnte nie aufstehen. Auf seinem Lager muss man es nennen, ein Bett war es nicht. Und dann halfen ihm zwei andere Gefangene und trugen ihn, alle hinkend, rüber zum Bett des jungen Mann, dieses ehemaligen kommunistischen Soldaten. Und trugen ihn rüber. Und der Pastor setzte sich neben ihn, nimmt ihn in den Arm und streichelt ihm seine Haare. Und sagt zu ihm, Junge, weißt du, ja, du hast mich geschlagen, du hast mich misshandelt und die anderen auch. Aber ich will dir etwas sagen. Da ist jemand gewesen vor 2000 Jahren. Der wurde auch misshandelt und geschlagen. Und er hat es erduldet, wortlos. Weißt du warum? Weil er solche Leute wie mich, wie alle, die hier sitzen, wie dich, weil er sie einfach liebt. Und er möchte nicht, dass ein Mensch verloren geht. Und er möchte auch nicht, dass du verloren gehst. Und wenn du, es nützt nichts, wenn ich irgendein Gebet zu Gott für dich spreche, wenn du von Herzen Vergebung wünschst, dann wird Gott sie dir geben. Und dann werde ich mit dir beten und ich werde für dich beten. Aber Gebet ist kein automatischer Vorgang. Ich bete 5-mal das Vaterunser und dann ist meinem Nachbarn vergeben. Nein, du musst es von Herzen wollen. Der junge Mann schaut ihn so an und sagt, aber können Sie mir vergeben? Der Pastor sagt, Junge, es gab nie etwas, was ich dir vergeben sollte. Ich habe nie Hass und Groll gegen dich gehabt. Selbstverständlich vergebe ich dir. Warum sollte ich dir nicht vergeben? Denn ich habe meinen Erlöser und Heiland, Jesus Christus, genauso misshandelt am Kreuz durch meinen Lebenswandel, als ich kein Christ war. Und habe ihm genauso schreckliche Dinge angetan, wie du uns angetan hast. Aber Gott hat mir vergeben, als ich zu ihm hingegangen bin. Und auch dir wird er vergeben. Und sie beteten miteinander, umarmten sich und sie weinten beide. Und die Kommunisten kamen wieder rein und schlugen sie und schlugen sie. Und sie schlugen sie so stark, dass beide, der Pastor und dieser junge ehemalige kommunistische Soldat, in dieser Nacht starben. Ihr Lieben, ist es wichtig, Gott zu kennen? Schau dir dieses Beispiel aus dem Gefängnis an. Diese Männer, die da drin saßen, kannten Gott und sie liebten Gott. Und weil sie Gott kannten und liebten, konnten sie Zeugen sein für Gott, egal wo. Gott hat uns nicht berufen, Zeugen zu sein, wenn die Sonne scheint da draußen, damit wenn es uns gut geht und alles in Ordnung ist. Gott hat uns berufen, auch Zeugen zu sein, wenn finstere Wolken sich über uns ausbreiten, wenn wir im finsteren Kerker vielleicht sitzen müssen, wenn Situationen in unserem Leben oder Umstände, die uns gar nicht gefallen, die keinem Menschen gefallen würde. Aber Zeuge zu sein, bedeutet alle Zeit Gott zu bezeugen, fröhlich zu bezeugen. Und diese Männer im Gefängnis bezeugten Jesus zu jeder Zeit. Und Richard Wurmbrand erzählte, sie hatten nichts. Viele Jahre lang hat er die Bibel nicht gesehen, nicht in der Hand gehabt, nichts, weil dort bekam er nichts. Aber sie sangen fröhliche Lieder und die Texte, die ihnen in den Sinn kamen aus der Bibel, die redeten sie laut vor sich hin und lobten Gott. Und sie waren fröhlich in Christus. Und ihr Beweis, dass sie Gott kannten, war der, dass sie einem solchen Menschen, der ihnen nach dem Leben trachtete und der nichts auf ihr Leben gab, weil sie hätten jeden Augenblick sterben können durch seine Misshandlungen, dass sie einem solchen Menschen von Herzen vergaben, aber nicht nur vergaben. Was haben sie noch getan? Sie haben ihn zu Christus geführt, wie den Schächer am Kreuz, in letzter Sekunde. Kennst du Gott oder kennst du nur etwas über Gott? Der Unterschied ist immens. Und es zählt mehr als alles jetzt in diesen letzten Tagen, in denen wir leben. In diesen letzten Tagen, wo wir Gott vertrauen müssen, mehr als je zuvor. In diesen letzten Tagen, wo sich Satan mit seinem Gefolge, mit seiner Gefolgschaft gegen das Volk Gottes aufbieten wird, wo das Volk, das wahre, treue Volk Gottes abgeschnitten werden wird von der Versorgung dieser Welt, ist es wichtiger denn je, Gott zu vertrauen und ihn zu kennen. Wenn du sagst, ich kenne vieles über Gott, aber ich kenne Gott noch nicht. Es ist noch nicht zu spät. Du kannst jede Sekunde deines Lebens beginnen, Gott zu suchen von ganzem Herzen und ihn kennenzulernen. Und dazu möchte ich dich auch von ganzem Herzen ermutigen, den Herrn zu kennen. Den Herrn zu kennen ist unser größtes Kapital. Im Hinblick auf die letzten Tage dieser Weltgeschichte schreibt Ellen White im Großen Kampf, Seite 577, folgendes. Christus sendet seine Hilfe genau dann, wenn wir sie brauchen. Der Weg zum Himmel ist durch seine Fußstapfen geheiligt. Jeder Dorn, der unseren Fuß verwundet, hat auch seinen Fuß verletzt. Jedes Kreuz, zu dem er uns aufruft, es zu tragen, hat er vor uns getragen. Steht fest in eurer Treue, die Hilfe kommt. Christus, der allmächtige Sieger, hält seinen müden Streitern eine Krone unvergänglicher Herrlichkeit bereit und seine Stimme ertönt von den halb geöffneten Toren. Siehe, ich bin mit euch, fürchtet euch nicht. Ich kenne all euren Kummern, ich habe eure Sorgen getragen. Ihr kämpft nicht gegen unbesiegbare Feinde. Ich habe den Kampf für euch ausgefochten und weil ihr meinen Namen tragt, kann euch niemand überwinden. Weil ihr meinen Namen tragt, kann euch niemand überwinden. Und hier ist eine sehr interessante Symbolik in der Bibel drin. Die biblische Begrifflichkeit, ja, die Bedeutung, das Synonym, wenn ihr meinen Namen tragt, das sind die, die dem Herrn gehören, sein Eigentum sind. Und weil ihr meinen Namen tragt, kann euch niemand überwinden. David sagt im Psalm 9, darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du verlässt nicht, Herr, die dich suchen. Es ist ein immenser Unterschied. Und es ist der alles entscheidende Unterschied. Kennst du Gott oder kennst du nur etwas über Gott? Viele Menschen kennen vieles über Gott, aber wenn du Gott nicht kennst, wirst du den Kampf verlieren. Ein Schuljunge, die Schule war aus, setzt sich auf die Schultreppe, während alle anderen Schüler zum Bus gehen. Der Bus fährt, niemand mehr da und der Junge sitzt auf der Treppe. Die Lehrerin kommt raus, schaut zu dem Jungen hin und sagt, Junge, hast du den Bus verpasst? Soll ich dich heimfahren? Nein, mein Papa holt mich ab. Die Lehrerin geht rein, denkt sich nichts dabei, kommt nach 5-6 Minuten wieder raus und sieht, er sitzt immer noch da. Geht zu ihm hin und sagt, Junge, bist du sicher, dass dein Papa dich nicht vergessen hat? Vielleicht hat er was zu tun, vielleicht ist was dazwischen gekommen. Ich fahre dich gerne nach Hause. Der Junge sagt, nein, mein Papa holt mich ab. Wieder 5 Minuten vergangen, die Lehrerin kommt nochmal raus. Und in dem Moment, als sie den Jungen ansprechen will, biegt gerade ein Auto um die Ecke. Der Junge steht auf, winkt seinem Vater, geht zum Auto hin und öffnet die Beifahrertür. Und in dem Moment, wo er die Beifahrertür öffnet, dreht er sich um zur Lehrerin und sagt, ich wollte Ihnen noch etwas sagen. Die Lehrerin, ja. Wenn mein Papa sagt, dass er kommt, dann kommt er. Ihr Lieben, wenn Jesus sagt, er kommt, dann kommt er. Egal, was diese Welt sagt, egal, wie sehr sich vielleicht Menschen dagegen stellen oder es nicht wahrhaben wollen oder versuchen, die Dinge zu verdrehen. Petrus selbst spricht davon, was wird am Ende der Zeit sein? Es werden Spötter kommen. Die werden sagen, ja, wo ist denn Jesus? Wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Ich sehe ihn noch nicht. Siehst du ihn vielleicht? Und sie werden sich lustig machen. Aber ich möchte dir eins sagen. Wenn Gott etwas sagt, dann tut er es. Und der einzige Grund, warum Jesus heute noch nicht gekommen ist, ist, weil er Gnade mit dir und mir hat. Und diese Zeit, die wir noch haben, die Zeit der Gnade, dient nur zu einem einzigen Zweck, um uns zu bekehren, damit wir unsere Herzen Gott zuwenden. Denn es kommt der Tag und er ist nahe, an dem die Tür der Gnade an der Arche geschlossen wird für immer und ewig. Und dann wirst du keine Gelegenheit mehr haben, zu Gott zurückzukehren. Darum, mein Freund, meine lieben Geschwister, zu alle Zuschauer an den Bildschirmen. Ich möchte uns ermutigen und von Herzen dazu aufrufen, wenn du deinen Bund mit Gott noch nicht 100% geschlossen hast, noch nicht fest, wenn du Gott dich noch nicht ganz hingegeben hast, nutze diesen Tag, nutze deine Chance. Wir wissen nicht mehr, wie lange die Tür der Gnade noch offen ist, aber eins wissen wir, eines Tages wird sie geschlossen werden und dieser Tag ist nicht mehr fern. Und Gott gibt Zeit der Gnade, weil er dich liebt. Stell dich nicht in die Reihe der Spötter. Wo bleibt denn Jesus? Siehst du Jesus? Ich sehe ihn nicht. Ich war heute draußen, ich habe geguckt. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Stell dich nicht in die Reihe der Spötter. Komm heraus und stell dich in die Reihe des Volkes des Herrn, denn unser Herr kommt bald. Möge der Herr uns helfen, dass wir Gott von Herzen kennenlernen und nicht nur etwas über Gott kennen. Denn das wird am Ende entscheidend sein. Amen. Wir möchten zum Schluss noch gemeinsam beten. Ja, Vater, dich zu kennen, ist unser größtes Kapital. Herr, wie oft haben wir dich vernachlässigt? Wie oft haben wir uns damit zufrieden gegeben, dass wir vieles über dich kennen oder wissen, aber dich selbst nicht wirklich kennen? Ich will dich um Vergebung bitten und um Kraft und um Gnade, Herr, damit wir beginnen, dich von Herzen zu suchen. Damit wir beginnen, dir von Herzen zu vertrauen und deinem Wort so zu glauben, wie du es uns gesagt hast. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und du wartest mit offenen Armen auf uns und hilf, dass die Sehnsucht nach dir immer größer wird in uns, dass die Sehnsucht nach der himmlischen ewigen Heimat immer tiefer wird in uns, Herr, und dass wir uns danach sehnen, dich endlich von Herzen kennenzulernen. Denn wir werden dich kennen müssen in diesen Tagen, die vor uns stehen. Das wünsche ich mir, Herr, von Herzen für alle und danke dir, dass du uns erhört hast im Namen Jesu. Amen.